Breitband Topic.
Das Antipiraterieabkommen ACTA wankt. Dafür sorgen nicht nur die Proteste in vielen europäischen Städten, die auch heute wieder stattfinden. Für Zweifel am erfolgreichen Abschluss des völkerrechtlich bindenden Handelsvertrages sorgt auch das Aussetzen des Abkommens in 5 europäischen Ländern, darunter auch Deutschland. Nun soll auch noch der Europäische Gerichtshof die Rechtmäßigkeit von ACTA überprüfen.
In dieser sowieso schon angespannten Lage überrascht nun die Deutsche Content Allianz. Das ist eine Lobbyvereinigung von Rechteverwertern aus der Fernseh-, Musik- und Verlagsindustrie. Zu dieser Gruppe gehören jetzt auch die ARD und das ZDF, und die fordert die Bundesregierung in einer Erklärung auf, das ACTA-Abkommen ohne weitere Verzögerung zu unterzeichnen. Die Kritik war natürlich vorprogrammiert, und Tarek Amir hat für uns mit beiden Seiten gesprochen.
Geht es nach Jürgen Dötz, dem Präsidenten des Verbandes privater Rundfunk- und Telemedien, gibt es für Deutschland bei dem Antipiraterieabkommen ACTA kein Zurück mehr.
Wir glauben, dass es Zeit ist, dass nach einer eingehenden Prüfung, und die es erfolgt, dieses Abkommen unterzeichnet wird, um kein falsches Signal zu setzen ins europäische Ausland. Deutschland sollte sich nicht aus der Gemeinschaft derer ausklinken, die hier ein Signal setzen.
Hinter dieser Forderung steht die Deutsche Content Allianz. In der Lobbygruppe sind private Rechteverwerter, aber auch ARD und ZDF vertreten. Sie fordert in ihrer gemeinsamen Erklärung die Bundesregierung auf, die Reform des Urheberrechts zu forcieren, angesichts einer Generation, in der, Zitat, viele ohne jedes Unrechtsbewusstsein für digitalen Diebstahl aus Schule und Elternhaus in die große Welt des Internets entlassen worden sind. Zitat Ende. Der Medienrechtler Thomas Hören von der Universität Münster kritisiert, dass die gebührenfinanzierten ARD und ZDF mit der Erklärung einseitig Partei für die Interessen der Rechteverwerter ergreifen würden. Thomas Hören glaubt dafür den Grund zu kennen.
Vergisst gerne, dass ARD und ZDF zwar nach außen hin immer so tun, als seien sie aus der Verwerterkette raus und natürlich gebührenfinanziert auch vom kommerziellen Druck befreit, aber in Wirklichkeit haben die längst ihre 100%ige Töchtergesellschaften, die knallharte Verwerter sind von Videorechten, Kinorechten und. Und darum geht's natürlich. Aber alles natürlich immer unter dem Deckmantel, wir vertreten hier die Interessen der Kreativen.
Breitband hat bei ARD und ZDF nachgefragt, wieso sie als öffentliche Anstalten mit überparteilichem Auftrag so klar pro ACTA Position beziehen. Beide Organisationen sahen sich jedoch nicht in der Lage, dazu rechtzeitig für diese Sendung Stellung zu nehmen. Für den Privatfunkpräsidenten Jürgen Dötz verfehlt die Kritik an der Content-Allianz den Kern des Problems. Er beklagt, dass die Entwicklung des Urheberrechts in Deutschland auf der Stelle trete und sich in symbolischen Gefechten erschöpfe. Umsetzbare Rezepte für ein reformiertes Urheberrecht habe die Netzgemeinde seiner Meinung nach nicht zu bieten.
Diese Themen, die benennt man, aber man weiß, man hat damit nur ein Thema benannt, aber die Lösung nicht diskutiert. Und das ist meines Erachtens dringlich erforderlich. Und um diesen Punkt drehen wir uns die ganze Zeit.
Die Bundestagsabgeordnete Tabea Rösner von den Grünen sowie ihr Parteikollege Malte Spitz haben in einem offenen Brief an die ARD-Vorsitzende Monika Piel und dem ZDF-Intendanten Markus Schächter gegen die Pro-ACTA-Erklärung protestiert. Sie fordern ARD und ZDF in dem Brief auf, die Interessen der Allgemeinheit und der Gebührenzahler wieder stärker in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten zu rücken. Malte Spitz:
Wir würden uns wünschen, wenn ARD und ZDF lieber schauen würden, wo sie selber spannendere Angebote anbieten, wo sie wirklich zeigen könnten, wir sind eine öffentlich-rechtliche Anstalt, wir nutzen Möglichkeiten wie zum Beispiel Creative Commons Lizenzen für unsere eigenen Sendungen. Wir wollen stärker im Austausch arbeiten, wir wollen stärker auch den Nutzern Material zur Verfügung stellen. Ich glaube, dass die Deutsche Content Allianz eine andere Position vertritt. Und aus dem Grunde wäre da eigentlich unser Wunsch, dass ARD und ZDF sagen, nee, wir sind nicht mehr dabei.
Ein Beitrag von Tarek Amir. Viel Kritik also an der ACTA-Unterstützung der Content Allianz. Eine grundsätzliche Kritik der Aufstellung der Öffentlich-Rechtlichen im Netz ist jedoch gar nicht so neu. Der Kommunikationswissenschaftler Lutz Hachmeister forderte bereits 2009 in einem Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung das Entwickeln einer politisch-ökonomischen Theorie für das öffentlich-rechtliche System.
Und das sollte, Zitat, statt der bisherigen Herleitung seiner Berechtigung, finanzieller Aufwand, Frequenzknappheit, formale Vielfalt, stärker auf seine journalistischen und ästhetischen Gesamtleistungen für die Gesellschaft abzielen. Zitat Ende. Wir haben vor der Sendung mit dem Juristen Till Kreuzer vom Urheberrechtsportal iRights Info gesprochen und wollten zuerst von ihm wissen, was er von dem Pro-ACTA-Statement der Content Allianz hält.
Das kann ich mir nur sehr schwer erklären, muss ich sagen. Also mich hat das auch sehr überrascht, und ich hatte erst so den Impuls zu denken, die sind halt in dieser Content-Allianz und dann haben die anderen privatwirtschaftlichen Teilnehmer der Content-Allianz sowas entschieden, dass so eine Pressemitteilung gemacht wird und dann waren die eher so mitgehangen, mitgefangen. Wobei sich ja an der Pressemitteilung zeigt, dass da ja die Vertreter der öffentlich-rechtlichen Rundfunksender direkt auch zitieren lassen oder direkt genannt werden, mit Namen jedenfalls. Und also ich finde das außerordentlich erstaunlich.
Jetzt mal andersrum gefragt, was ist denn eigentlich daran so schlimm, dass ARD und ZDF öffentlich finanzierte Inhalte dann doch irgendwie schützen wollen?
Daran ist im Prinzip überhaupt nicht schlimm, dass sie ihre Inhalte schützen wollen. Nur ist es ja so, ARD und ZDF bekommen die Gebührengelder dafür, dass sie Inhalte verfügbar machen für die Bevölkerung. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation, und zwar frei verfügbar machen, ohne irgendwelche sonstigen weiteren Kosten. Das ist eine ganz andere Situation als bei der Musik- oder Filmindustrie. Also insofern ist das eine völlig unterschiedliche Konstellation, eine völlig unterschiedliche Finanzierungslage, ein völlig unterschiedliches Geschäftsmodell in Anführungsstrichen. Und da sehe ich nicht viele Gemeinsamkeiten für so ein gemeinsames Mitstreiten in einer Content-Allianz. Die könnten ihre eigene Kampagne machen und sagen, also geistiges Eigentum ist wichtig, aber auch dafür sehe ich jetzt keinen unmittelbaren Anlass.
In Bezug auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, wie kann man denn deren Positionierung interpretieren, auch vor allen Dingen im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Netz? Also was würde das denn bedeuten, wenn ACTA käme in Bezug auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Überhaupt nichts. Schlicht überhaupt nichts. Also ich weiß nicht, was die sich vorstellen. Und ACTA würde ja in Deutschland und Europa vermutlich ohnehin nur sehr geringe Veränderungen der Rechte nach sich ziehen. Jedenfalls aber nichts, was ich mit irgendwelchen Zielen der öffentlich-rechtlichen Rundfunksender in Verbindung bringen könnte. Ich meine, selbst wenn ACTA jetzt beispielsweise vorsehen würde, dass man verbesserte Durchsetzungsmöglichkeiten einführen müsste in den einzelnen Mitgliedstaaten und sowas wie Three Strikes Out, also zwei Warnschüsse und dann das Internet abgeklemmt, kann ich mir ganz bestimmt nicht vorstellen, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender in der Lage oder bereit gewählt wären, solche Wege zu beschreiten, wie die Musikindustrie sie zum Beispiel beschreitet. Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Jetzt mal andersrum gefragt, wie könnte sich denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk im digitalen Zeitalter konstruktiv, wie könnte das denn aussehen, wenn es richtig gut wäre in der idealen Welt?
Also in der idealen Welt wäre das Urheberrecht wahrscheinlich sowieso schon anders. In der subidealen Welt, in der wir im Moment leben, gibt es solche schönen Tools wie Creative Commons beispielsweise. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk könnte sehr viel dafür tun, eben insbesondere die jüngeren Generationen auch besser zu erreichen, wenn sie einfach mehr Inhalte im Netz auch dauerhaft verfügbar machen würden, beziehungsweise die Möglichkeit eröffnen würden für andere, diese Inhalte dann wieder weiterzugeben und dafür zu sorgen, dass sie dauerhaft verfügbar sind. Und das geht zum Beispiel über solche Mittel wie Creative Commons, dass eben Sendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten unter solchen Lizenzen ins Netz gestellt werden und dann von jedermann eben genutzt und auch weitergegeben werden können. Ich weiß, das hat sehr viele Haken und Ösen, das Thema. Das ist nicht so leicht, einfach Sendungen unter Creative Commons zu stellen, weil man dafür jede Menge Rechte braucht. Aber ich sehe da bisher auch noch keine Strategie in diese Richtung, noch nicht mal irgendwelche Hinweise, dass man sich dem öffnen möchte. Und das wäre aber genau der richtige Weg, weiter auf die jüngeren Generationen zuzugehen. Und das heißt mit anderen Worten, so die Zukunft der Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Auge zu behalten und aktiv anzugehen.
Vielen Dank an den Juristen Till Kreuzer vom Online-Portal irights.info. Dem Netz gehört die Zukunft, da sind sich ja mehr oder weniger alle Medienschaffende einig. Das Problem, die Geschäftsmodelle der privaten und öffentlich-rechtlichen Anbieter prallen in der digitalen Welt aufeinander. Während zum Beispiel auch diese Sendungsinhalte hier im Netz durch Gebühren finanziert werden, müssen Zeitungsverlage ihre Inhalte selbst, zum Beispiel durch Werbung, finanzieren. Das sorgt immer wieder für Reibung, auch juristisch. Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger klagte im vergangenen Sommer gegen die kostenlose Tagesschau-App. Das Kölner Landgericht empfahl eine außergerichtliche Einigung. Am Dienstag fanden wieder Gespräche statt und kurz darauf schlugen schon einige im Netz die Hände vor den Kopf.
Die Befürchtung ist nämlich, Zeitungsverlage könnten in Zukunft auf eigene Audio- und Videoinhalte im Netz verzichten, aber die Öffentlich-Rechtlichen im Gegenzug auf Textinhalte. Der Deutsche Journalistenverband warnte vor einer Amputation des Online-Journalismus. Der Medienjournalist Stefan Niggemeier nennt es sogar sogar eine vorauseilende Selbstverstümmelung von ARD und ZDF. Darüber sprachen wir mit dem Kommunikationswissenschaftler und Medienforscher Christopher Neuberger und wollten erstmal wissen von ihm, wie er laut DJV diese mögliche Amputation des Online-Journalismus einschätzt.
Ja, ich sehe da eine Gefahr darin, also dass das, was die Öffentlich-Rechtlichen machen dürfen, nicht mehr viel mit dem zu tun hat, was das Internet an Möglichkeiten bietet. Es gibt sowieso schon relativ viele Begrenzungen für das Engagement der Öffentlich-Rechtlichen im Internet. Der Rundfunkstaatsvertrag sieht da beispielsweise eine begrenzte Verweildauer vor. In der Regel sind das nur 7 Tage.
Was wären denn genau die Implikationen für öffentlich-rechtliche Inhalte? Also dürften wir zum Beispiel mit unserer Breitbandseite dann überhaupt noch weiterführende Links zum Beispiel auf Ihre Webseite anbieten? Dürften wir twittern? Das sind ja alles Mechanismen, die sich in vielen Redaktionen zum Glück ja mittlerweile etabliert haben und die auch immer mehr Gebührenzahler von den Medien erwarten.
Ja, es geht da vor allem um die Frage der Presseähnlichkeit. Nun ist das ein sehr, sehr schwammiger Begriff, den man ganz unterschiedlich auslegen kann, je nach Interessenlage. Wenn es eine Beschränkung geben sollte nur auf Audio und Video bei den Öffentlich-Rechtlichen, hieße das ein ganz, ganz wesentliches Merkmal von Websites quasi verloren gehen würde. Man würde damit versuchen, quasi die alte Medienwelt in die neue Medienwelt hinüber zu retten, dass man also quasi die Claims, die dort abgesteckt sind, weiter so behalten wollte, dass die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage quasi ihr Terrain quasi dann geschützt hätten. Und ich glaube, das entspricht nicht mehr dem, wie das Internet funktioniert. Abgesehen davon wird da, glaube ich, auch eine Scheindebatte geführt über eine Konkurrenz, die so, glaube ich, gar nicht besteht. Das eigentliche Problem der Presse sind nicht die Öffentlich-Rechtlichen. Jedenfalls müsste darüber erstmal ein tief und stichfester Beweis geführt werden. Das sind viel eher die großen Anbieter wie Google, das ist eher Amazon oder Facebook, also ganz andere Anbieter, die man aber deren Meinung quasi nicht habhaft wird.
Ein anderes Problem haben Sie schon angesprochen, die Depublikationspflicht, also bestimmte Inhalte dürfen nur ja limitiert im Internet existieren. Um die zu umgehen, wird ja immer wieder auch aus der Netzgemeinde die Creative Commons Lizenz ins Spiel gebracht. Ist das denn wirklich eine ernstzunehmende und auch realistische Option für die Öffentlich-Rechtlichen?
Also scheint mir im Moment nicht der Fall zu sein, aufgrund der jetzigen rechtlichen Situation. Die BBC ist da schon sehr, sehr viel weiter. Also nicht nur, dass dort das Archiv sehr umfangreich zugänglich gemacht wurde. Es ist fantastisch, was man dort finden kann, auch sehr schön aufbereitet, was sich dort über Jahrzehnte hinweg an Material angesammelt hat. Dort gab es tatsächlich auch mal einen Testlauf, zumindest 2005, 2006, mit einer Creative Archive License, wo also dann die User aufgefordert wurden, das BBC-Material weiter zu verwerten, damit zu spielen und damit neue Dinge auszuprobieren. Da sehe ich im Moment in Deutschland keine Möglichkeiten.
Am 9. März werden Sie auch einen Vortrag halten in Köln, und zwar mit dem Titel Die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Programmauftrags in einer fragmentierten Medienwelt, ein kommunikationswissenschaftlicher Ausblick. Ja, wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft blicken, wäre denn mit einem limitierten Online-Angebot, das auf Texte weitestgehend verzichten soll, der Programmauftrag überhaupt noch erfüllt?
Das glaube ich nicht. Also wenn man den Programmauftrag weiterdenkt ins Internet, dann hat man zunächst mal den Eindruck, das Internet ist ein fantastisches Medium, um beispielsweise den Bildungs- und Kulturauftrag zu erfüllen. Das setzt allerdings voraus, dass auch die Redaktionen wirklich die Möglichkeiten dafür haben. Um nur ein Beispiel zu nennen, gerade dann, wenn man die Möglichkeit hätte, aufs Archiv zuzugreifen, könnte man immer den Hintergrund quasi mitliefern zur aktuellen Berichterstattung. Das ist also ein alter Vorwurf an den Journalismus, dass er immer nur sehr zeitnah, sehr gegenwartsnah berichtet, aber quasi den Kontext vergisst. Man könnte schöne Themenpakete schnüren, wo man sich wirklich dann in Informationswelten hineinbegeben kann und sich informieren kann, sehr tiefgehend. Diese Möglichkeiten sind im öffentlich-rechtlichen Moment weitgehend versperrt. Oder ein anderer Bereich, den ich auch für sehr, sehr wichtig halte, sind Meinungsbildungsprozesse. Also dass man die User wirklich mit einbezieht in politische Diskussionen. Auch davon ist im Moment noch wenig zu spüren.
Vielleicht eine Frage noch. Wir haben jetzt schon so ein paar Möglichkeiten angesprochen. Frei lizenzierte Inhalte, die ja durch die Öffentlichkeit finanziert wurden, anstatt einer Depublikationspflicht. Offene, crossmediale Archive wären möglich. Datenbanken und Programmierschnittstellen für externe Anwendungen könnte man sich auch vorstellen, die eben auf öffentlich-rechtliche Inhalte zugreifen. Das klingt ja fast so ein bisschen utopisch alles. Also für wie realistisch halten Sie das, dass das wirklich mal so in so eine Form annehmen könnte?
Also das ist zunächst mal das technische Potenzial, wenn man das weiterdenkt. Das Grundproblem ist tatsächlich, dass wir hier mit zwei ganz unterschiedlichen Mediensystemen zu tun haben, die nun plötzlich im Internet aufeinanderprallen. Die privatwirtschaftliche Organisation von Medien, auf der anderen Seite die öffentlich-rechtliche Form. Und beide sind im Moment nicht in der Lage, diese Möglichkeiten auszuschöpfen. Bei den privatwirtschaftlichen fehlt einfach das Geschäftsmodell, bei den öffentlich-rechtlichen gibt es scharfe rechtliche Restriktionen. Insofern sind beide Bereiche im Moment relativ stark blockiert. Und im Moment ist es, finde ich, eine offene Frage in beiden Richtungen, wie man da endlich dazu kommen kann, dieses fantastische Potenzial des Mediums auszuschöpfen.
Vielen Dank an Christoph Neuberger, Kommunikationswissenschaftler und Medienforscher an der Uni München. Die lange Fassung beider Gespräche mit Christoph Neuberger und Till Kreuzer finden Sie übrigens im Anschluss dieser Sendung im Netz, und zwar auf breitband.deradio.de.
Und genau dort wollen wir Sie auch gerne für eine Debatte begeistern. Wie sollte sich nach Ihrer Meinung nach das öffentlich-rechtliche System im Netz aufstellen? Was wünschen Sie sich und was erwarten Sie sich von einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk im digitalen Zeitalter?
Und dazu können Sie uns sehr gerne schreiben, zum Beispiel per E-Mail an breitband@deradio.de oder auch @breitband via Twitter oder Facebook oder auch gerne als Audionachricht an unsere Soundcloud Dropbox. Die gibt's auf unserer Webseite und da wollen wir sehr gerne die Debatte mit Ihnen weiterführen.